Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Brauchen wir in Deutschland eine neue Sanierungskultur? Darüber wollen wir heute sprechen. Ja, größere Restrukturierungen waren ja viele Jahre eher Mangelware. Jetzt kommen sie aber mit Macht zurück und nicht alle gelingen so, wie sich die Beteiligten das vorstellen. Dafür gibt es natürlich Gründe und wir wollen heute mal schauen, ob wir vielleicht alte Muster in der Sanierung aufbrechen müssen, um künftig erfolgreicher zu restrukturieren. Und für das Gespräch darüber habe ich zwei ausgewiesene Experten eingeladen, die ich euch natürlich gern kurz vorstelle. Ich beginne mit meinem Co-Gastgeber, Karl-Jan von der Goltz. Er war vor ganz langer Zeit mal Risk Manager bei der HVB. Ihr kennt ihn aber alle als geschäftsführenden Gesellschafter von Maturus Finance, also einer der wenigen Sale-and-Leaseback-Finanzierer im Markt. Seit einigen Jahren bietet er auch Asset-Based Credit an. Ja, ich freue mich, den selbsternannten Jakob Fugger der Neuzeit mal wieder mit dabei zu haben. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Karl.
Vielen Dank, lieber Bastian.
Und unser gemeinsamer Gast ist Restrukturierungsberater und das schon ziemlich lange. Begonnen hat er bei Rolfs Partner. Seit mittlerweile 13 Jahren ist Christian Krause nun bei Aderholt und geht auch als CRO mal in ein Unternehmen rein, zum Beispiel bei Zamek und bei Kettler. Er ist also weit mehr als ein Berater, der nur Konzepte schreibt. Und wir freuen uns darum, dich mit an Bord zu haben, Christian.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Bastian. Ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast.
Das geht dir nicht alleine so. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, das ist vielerorts Krise. Und ehrlich gesagt haben mich meine doch zahlreichen Gespräche mit Restrukturierungsexperten in den letzten Monaten einigermaßen besorgt gemacht. Das war zum Teil schon sehr pessimistisch, was es da zum deutschen Mittelstand zu hören gab. Klar ist, glaube ich, eins, Sanierung ist definitiv ein Geschäft mit Zukunft. Und auch für unsere Volkswirtschaft hängt viel davon ab, dass das gut gemacht wird. Darum ist das Thema, über das wir heute sprechen, wirklich wichtig. Und so lasst uns doch zum Auftakt mal ein bisschen in eure Bücher gucken. Karl, was ist aktuell bei euch im Portfolio los?
Viel, sehr viel. Und ich würde mal sagen, sehr, sehr viel Unruhe im Portfolio, im Bestandsportfolio. No wonder. Wir sind natürlich nicht ein reiner Distressed-Finanzierer, aber schon im Schwerpunkt gucken wir uns Sondersituationen an, ja, wo die Bank sich zurückhaltend zeigt. Und von daher überrascht es mich nicht, dass natürlich der ein oder andere im Portfolio sich trotz unserer Hilfe und auch konzertiert mit anderen zusammen trotzdem schwer tut. Und dann haben wir auf der anderen Seite, auch das geht fast immer einher aus der Erfahrung, die man inzwischen mit 19 Jahren Maturus hat, geht es einher mit extrem viel Neuanfragen für das Portfolio. Und zwar eben zunehmend nicht nur von Heavy Distressed Unternehmen, sondern eben auch von Unternehmen, die gar nicht mal so schwer gezeichnet sind, aber trotzdem verzweifelt auf der Suche nach Fresh Money sind. Und das ist Ausdruck von der Zeit, über die wir heute auch reden, von einer großen Verunsicherung, Unruhe und spannend, aber eben auch dringender Handlungsbedarf, um da die nötige Ruhe reinzubringen.
Christian, kannst du das so bestätigen? Was sind die Fälle, die bei dir landen? Sind es eher die harten operativen Themen oder tatsächlich auch die Fälle, wo Finanzierer anders als vielleicht früher sagen, da bin ich nicht mehr mit dabei?
Ja, also ich kann das, was Karl gesagt hat, vollends bestätigen. Unser Portfolio ist ja immer oder unsere Mandantenstruktur ist immer geprägt von sogenannten unternehmerischer Sondersituation. Es ist ja keiner in der Krise, aber die unternehmerische Sondersituation, die ist natürlich immer da. Und die ist in der Tat, kann das die Hardcore-Restrukturierungssituation sein, ist Probleme in der Finanzierungsstruktur können das sein, die oftmals auch hervorgerufen werden durch einen Vertrauensbruch, durch nicht gut geführte Kommunikation mit den Finanzierungspartnern. Aber wir haben genauso auch Fälle, wo es noch ganz andere Probleme auf Stakeholder-Ebene gibt, also verstrittene Gesellschafterstränge etc. Also das ist sehr, sehr umfangreich, was wir an Krisen oder unternehmerischen Sondersituationen sehen. Was neu ist, dass wir oftmals derzeit Unternehmen sehen, denen einfach die Substanz verloren gegangen ist und wo aktuell es wirklich schwierig ist, einen Ausblick auf Sanierung zu finden. Weil ich brauche ja immer eine Perspektive. Und da nehme ich jetzt gerade den deutschen Maschinen- und Anlagebau, der einfach in einer existenziellen Branchenkrise aus unserer Sicht ist und wo ich auch nur bedingt sanieren kann, wenn es einfach schlichtweg, ich sag mal, keine Aufträge im In- oder Ausland gibt, die dieser Maschinenbau aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten bedienen kann. Und das ist in der Tat eine neue Qualität.
Wir haben ja in dieser ewig langen Nullzinsphase und dann auch in dem ausgeschütteten Füllhorn durch Covid haben wir ja immer darüber gesprochen, dass wir da eine Zombie-Kultur quasi züchten mit Unternehmen, die in normalen Marktzeiten längst aus dem Markt gespült worden wären. Werden die jetzt tatsächlich erwischt oder sind es andere Themen, weswegen so viele Unternehmen in die Krise rutschen?
Ich sehe das so, dass viele dieser Zombie-Unternehmen inzwischen tatsächlich auch das Parkett verlassen haben. Also das, was wir an Anfragen bekommen, ist für uns einerseits sehr viel spannender, weil es ist viel mehr Qualität. Andererseits ist es schockierend zu sehen, was für Unternehmen das zum Teil sind, die offensichtlich nirgendwo anders, und wir sind jetzt nicht mehr Länder of Last Resort, ja, aber es ist doch so, dass diese Unternehmen eben bei der klassischen Finanzierung, bei ihren Hausbanken oder auch anderen Banken vor verschlossenen Türen stehen. Und das sind Unternehmen, wo ich mich teilweise wirklich wundere, warum da nicht noch eine klassische Finanzierung greift. Das sind klar Unternehmen, die nicht nur in dieser Kette von Krisen, in der wir uns bewegen, da sind die sogar halbwegs ohne staatliche Hilfe durch Corona gekommen. Ja, das haben die alles gepackt. Die sind bis vor, sagen wir, anderthalb Jahren, sind die gut über die Runden gekommen. Und irgendwann war es dann aber auch für die zu viel. Und insbesondere, wenn dann halt die Absatzkrise voll zuschlägt und dazu die Energiekosten unfassbar gestiegen sind, die Bürokratie zuschlägt, die ein Problem haben, entsprechend mit Facharbeitern sich auszustatten. Also die ganzen Krisenursachen kennen wir zur Genüge. Aber irgendwann ist selbst bei diesen eigentlich vom Geschäftsmodell her kerngesunden Unternehmen, werden beide Hände gehoben. Ja, und da ist sicherlich natürlich so eine Absatzkrise, muss man sich dann fragen, ist das jetzt tatsächlich noch berechtigt, dass der Unternehmer weiterhin in Deutschland anbietet? Ist es nur eine Absatzkrise, weil er zu teuer ist? Wäre er, wenn er irgendwo aus einem anderen Umfeld heraus anbietet, wo er es günstiger anbieten kann, würde es ihm besser gehen? Ja, das sind dann sicherlich grundsätzliche Fragen, auch eine Deindustrialisierung mancher Branchen, wo wir uns fragen müssen, ist das hier in Deutschland weiterhin richtig aufgehoben? Aber es gibt doch einige, deren Produkte grundsätzlich weiterhin extrem nachgefragt sind, ja, aber die einfach durch ein tiefes Tal momentan marschieren.
Also da würde mich natürlich, Christian, deine Einschätzung auch interessieren. Du hattest eben den Maschinenbau als Beispiel genannt. Das ist sicherlich ein Fall, wo schlicht auch Nachfrage wegbricht, weil China sich einigermaßen eingedeckt hat und nun auch selber produzieren kann. Wie sieht's denn in der Breite aus? Also haben wir wirklich, und Karl hat ja ein paar Stichworte dafür gegeben, haben wir da ein Strukturthema in unserer Volkswirtschaft, das dazu führt, dass jetzt so viele in die Krise geraten sind und dann eben vielleicht auch künftig noch viel mehr dazukommen?
Also was wir definitiv haben, ist aus meiner Sicht ein breit angelegtes Strukturproblem. Wir haben eine multiple Krisensituation, das muss man ganz klar sagen. Und jetzt nehmen wir mal den Bereich des Maschinenanlagebaus, der in der Tat durch China, das betrifft übrigens aber auch andere Branchen, das kann auch, wir können da auch Chemie nennen etc., wo gerade China auf einem aufstrebenden Ast ist, das andere Beispiel ist die Automotive-Industrie. Und wir stehen vor, aus meiner Sicht, sehr strukturellen Veränderungen in Deutschland. Um es da gleich direkt vorweg zu sagen, ich bin ein total optimistischer und zuversichtlicher Mensch und ich sehe auch die Zuversicht, dass wir aus dieser Krisensituation heraus uns wieder gestärkt aufstellen können. Das bedingt allerdings, ich sag mal, dass die Rahmenbedingungen passen. Und da gucke ich dann in Richtung, des, nennen wir ihn mal, ordnungspolitischen Rahmens, der geprägt sein muss von Verlässlichkeit, dass man in Deutschland auch sagt, trotz der Herausforderungen, die wir haben, hohe Energiepreise, Fachkräftemangel, bei gleichzeitig hohen Arbeitskosten. Das sind ja alles Themen. Ich muss in den Fokus stellen, dass wir in Deutschland wirklich noch Dinge richtig gut können. Und da ist eigentlich der Kern, das können wir. Und darauf, das sollten wir uns auch immer wieder vor Augen führen. Allerdings gibt es Situationen, nehmen wir wieder den Maschinenanlagebau, wo China aufstrebend ist, man geht dann in andere Absatzmärkte, nennen wir sie USA, wo man denkt, da hat man einen verlässlichen Partner gefunden, wo man auch längerfristig sein Geschäftsmodell realisieren kann, und dann kommt vielleicht eine Regierung in den USA, die das wieder gänzlich anders sieht. Das heißt, wir haben eine ganz andere Dynamik in diesen Krisenprozessen drin. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was auch so eine veränderte Sanierungskultur bedingt, nämlich dass es mit einer ganz anderen Dynamik auch zu bewältigen sein muss.
Also dann haben wir ein bisschen über die Umstände gesprochen. Du hast jetzt auch schon mal einen kleinen Schwenk gemacht, was dann eigentlich von den Unternehmen erwartet wird. Vielleicht können wir vorher noch mal kurz die Frage diskutieren, sind es wirklich vorwiegend die Umstände, warum Unternehmen in die Krise geraten, oder ist es nicht oft auch einfach selbst verschuldet?
Also ganz klar, es ist eine Krise immer auch selbst verschuldet. Weil natürlich die Umstände ändern sich, ich muss aber auch anpassungsfähig sein. Das heißt, ich muss Dinge erkennen und dann muss ich mich anpassen. Und das sehen wir halt ganz oft als, gerade ich sag mal, bei den traditionsreichen Unternehmen, dass gewisse Dinge nicht unbedingt so wahrgenommen werden wollen und dann dazu führen, dass gewisse Veränderungsprozesse eben nicht in ihrer vollen Umfänglichkeit umgesetzt werden, wie sie erforderlich sind.
Karl, du beobachtest Sanierung ja nun schon seit sehr, sehr langer Zeit, ist Teil deines eigenen Geschäfts. Christian hat es eben schon gesagt, es muss sich ein bisschen was ändern, muss schneller werden. Vielleicht können wir mal erstmal ein bisschen darüber sprechen, was wir eigentlich für eine Sanierungskultur in Deutschland haben. Die ist ja, glaube ich, grosso modo über viele Jahrzehnte hinweg eigentlich ziemlich erfolgreich gewesen. Wie war die charakterisiert?
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz auf dich, Christian, eingehen. Also ich bin grundsätzlich zwar ein positiv denkender und optimistischer Mensch, ich würde aber nicht unterschreiben, dass wir im Grunde genommen hier immer noch ein kerngesundes Strukturgerüst in Deutschland haben, sondern ich fürchte einfach, dass man weiterhin sich zu sehr darauf ausruht, dass es ja eigentlich gar nicht so schlimm ist alles. Und wenn insgesamt der Konsum wieder anzieht, dann geht das auch für Deutschland und die deutsche Wirtschaft wieder bergauf, nicht? Also da gibt's ja auch noch viel berufenere wie Herrn Leibinger als BDI-Präsident, der gerade vor kurzem gesagt hat, der Standort Deutschland befindet sich im freien Fall. Das sagt man ja auch nicht, um Ruhe reinzubringen. Ja, und das sagt man auch nicht, wenn man meint, grundsätzlich ist alles von der Struktur her noch im Lot. Das ist es eben nicht. Und wir sind, auch wie du sagst, insgesamt disruptiven Verhältnissen. Wir haben mit China, das war für uns lange Zeit auch einfach ein wichtiger Partner, ein Handelspartner. Inzwischen ist es zunehmend in vielen angestammten Bereichen der deutschen Wirtschaft, nämlich der Automobilzulieferindustrie, der OEMs, Maschinenbau, ein riesengroßer Konkurrent geworden, der zunehmend auch nicht mehr auf den Input von Deutschland angewiesen ist. Wir sehen das auch in dem Gebrauchtmaschinenmarkt. Da gibt es einige, die sich inzwischen für eine neue Maschine aus China entscheiden, die trotzdem vielleicht maximal die Hälfte von dem kostet, wie der in Anführungsstrichen deutsche Mercedes von irgendeinem Maschinenbauer, der selbst gebraucht immer noch teurer ist als die chinesische Maschine neu. Und diese Maschinen können inzwischen gut mithalten. Das sind einfach Disruptionen, Konfrontationen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Genauso natürlich, dass wir uns nicht mehr in diesem freien Markt bewegen, sondern Protektionismus wieder einen Zug hält. Das macht die Sache schwierig. Aber insbesondere ist es eben so, dass wir uns wettbewerbsfähig aufstellen müssen. Und das ist meiner Meinung nach in vielen Dingen, die dann eben nicht der Unternehmer alleine steuern kann, sondern da muss die Politik entsprechend diesen Rahmen wieder so ausrichten, so neu setzen, dass tatsächlich auch der Unternehmer, wenn er dann gut wirtschaftet, das ist natürlich die Voraussetzung, aber der muss dann wenigstens diese Rahmenbedingungen bekommen, um dann zu performen.
Da sage ich ganz offen, ich kann ja realistisch sein und zuversichtlich zugleich, dass die deutsche Wirtschaft ohne, ich sag mal, Hinzutun aller Beteiligten im freien Fall ist, bestätige ich zu 100%. Das sehe ich auch so. Wenn, ich sag mal, wieder Rahmenbedingungen geschaffen werden könnten, ich mache ganz bewusst hier den Konjunktiv, weil ich es eben noch nicht auf dem richtigen Weg dort sehe, dann kann, glaube ich, sogar auch Deutschland sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wieder zu dem entwickeln, was wir mal waren, nämlich ein elementarer Teil einer globalen Wirtschaft. Dazu gehören aber aus meiner Sicht mehrere Dinge. Nicht nur in Deutschland brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen, wir brauchen sie auch in den relevanten Absatzmärkten. Wenn ich da jetzt das Thema USA benenne, dann hat das, glaube ich, mit Verlässlichkeit derzeit nicht richtig viel zu tun. Also da sind vielfältige Herausforderungen. Wenn ich auf Deutschland gucke, würde ich mir wünschen, wieder mehr über Wohlstandsverteilung zu sprechen, als über, wie kann ich den Wohlstand, den ich habe, verteidigen und wieder, ich sag mal, neu ausrichten. Und da, glaube ich, da kommen wir wieder zum Thema auch Sanierungsprozess, Sanierungskultur, Unternehmer zu haben, die verlässliche Entscheidungen treffen können und zukunftsgerichtete Entscheidungen dabei auch unterstützt werden. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil eine Sanierung kann nicht gelingen, wenn ich nicht ein längerfristiges Ziel habe, auf das ich zuarbeiten kann.
Dann komme ich doch gern, Karl, nochmal auf meine Ursprungsfrage zurück. Wie ist denn bislang die Sanierungskultur in Deutschland gewesen?
Eine Kultur ist ja egal, in welchem, aus welchem Umfeld man den Begriff nutzt, ist ja etwas, was man über längere Zeit anlegt, was sich entwickelt. Und von daher würde ich die Sanierungskultur schon auch insbesondere aus der Warte betrachten, wer hat da in den letzten Jahrzehnten insbesondere mitgespielt. Das waren in solchen mittelständischen Unternehmenskrisen die Player, Bank, Unternehmen, im Zweifel vielleicht auch dann Juristen später, aber erstmal haben das eigentlich die Banken und die Unternehmen miteinander ausgemacht. Das war eine ausgeprägte Sanierungsabteilung mit alten Hasen. Da war und hat man sich, bevor die Regulatorik zugeschlagen hat, hat man sich relativ frühzeitig an den Tisch gesetzt und hat versucht, kreativ Lösungen zu finden, war im steten Austausch. Und das hat, denke ich mal, mehrere Dellen bekommen. Auch will ich sagen, dass das immer erfolgreich war oder erfolgreicher als heute, aber es war auf jeden Fall eine Kultur des Austauschs, des sich über solche Notsituationen bewusst sein und dann gucken, wie kriegen wir hier eine Lösung hin. Mit dem Rückzug nach meiner Wahrnehmung der Banken auf jeden Fall aus dem typischen für uns mittelständischen Umfeld aus solchen Situationen. Bei den Großen ist das weiterhin immer sehr bankdominiert. Und dem immer sich mehr öffnenden Feld an Finanzierern sind die Player in diesen Situationen sehr vielseitig geworden und auch eine ganz andere Moderatorenrolle heute erforderlich. Das kann dann eben neben der Bank, können das alternative Finanzierer sein, es können Debtfonds sein, es können Mezzaningeber sein, es ist Private Equity teilweise auch als Minderheitsgesellschafter dann zu involvieren. Es ist nicht mehr nur eine Bank, es sind vielleicht zwei oder sogar ein größerer Kreis an Banken. Also von daher diese bisher Kultur, wo man insbesondere in diesen angestammten Verhältnissen sich versucht hat zu arrangieren, das ist inzwischen sehr, sehr viel breiter gestreut und gibt natürlich auch sehr viele Finanzierungsberater, Debt Advisory Anbieter, die sich genau in dieses Vakuum reingesetzt haben und zunehmend solche Moderatorenrollen einnehmen und versuchen, genauso wie auch ein CRO, der in solchen Situationen dann reingeht, entsprechend diese zig Akteure unter einen Hut zu bringen. Ja, von daher denke ich, sind wir in einer Phase, wo diese bisherige Sanierungskultur noch nicht durch eine neue Kultur ersetzt wurde, sondern teilweise eben in einem Vakuum uns immer noch befinden.
Vielleicht, Christian, kannst du auch nochmal deine Erfahrung beisteuern. In der alten Sanierungskultur, sagt Karl, hatten die Banken eine zentrale und, ich fasse mal zusammen, grundsätzlich auch konstruktive Rolle. Ist das auch deine Erfahrung und was hat sich da geändert und warum?
Also die Banken haben aus meiner Sicht heute immer noch eine zentrale Rolle. Die müssen immer mitwirken. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis und das würde auch keine Bank anders bewerten, dass man restriktiver geworden ist. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, ganz wichtig, ob wir das Moderation oder Kommunikation nennen, dass im Kreis der gesamten Stakeholder, die an so einem Prozess beteiligt sein müssen, von Anfang an eine offene Kommunikation und Moderation stattfindet. Und das fängt schon damit an, dass man und das haben wir in Deutschland immer noch nicht, dass eine Krise und auch mal das Thema Scheitern zum unternehmerischen Alltag gehört. Das ist in Amerika anders als in Europa. Scheitern und über Krise sprechen ist immer hier noch wie ein Stigma. Und ich sehe halt heute eine ganz klar veränderte Rolle der Banken. Die alten Hasen, wie Karl es genannt hat, die gibt es immer weniger. Es gibt sehr viele formelle Dinge, die in den Fokus rücken, gerade bei größeren Restrukturierungen. Und so ein Stück weit der Fokus auf das verloren geht, was eigentlich im Fokus der Sanierung stehen muss, nämlich die Frage des Geschäftsmodells, der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells in der Zukunft.
Jetzt hat Sanierung ja viel damit zu tun, dass man schnell tragfähige Lösungen findet und vielleicht auch mal was ausprobiert. Das heißt, man braucht ein bisschen Flexibilität. Ist es das, was verloren gegangen ist?
Also Flexibilität in, ich sag mal, komplexeren Restrukturierungssituationen oder Sanierungssituationen ist in der Tat etwas verloren gegangen. Ich drücke das mal jetzt gerade so ganz bewusst etwas zurückhaltend aus. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeiten, immer wieder etwas auszuprobieren. Und das ist auch wichtig. Allerdings, der formelle Rahmen ist teilweise wirklich so gestrickt, dass das wirklich schwierig ist. Und was ich halt als wesentlichen Teil dieser einer neuen Sanierungskultur sehe, ist die Ehrlichkeit, mit der Situation umzugehen und dann auch zu sagen, man befindet sich dann in einer Situation, wo es auch Dinge geben kann, die scheitern und wo ich vielleicht auch in einem Sanierungskonzept nachschärfen muss oder es vielleicht nochmal komplett überdenken muss. Und das sind so Dinge, die aus meiner Sicht Sanierung heute extremst komplex und herausfordernd machen, weil die Dinge, die heute, nannte das eben multiple Krisensymptome, es ist halt so vielfältig, dass ich nicht sagen kann, so diesen Sanierungspfad gibt es, sondern ich brauche, genau wie du sagst, Bastian, auch die Flexibilität, auf Dinge reagieren zu können und nicht einen zu eng gesetzten Sanierungsrahmen.
Ja, ich glaube auch da ergänzend. Ich glaube, Flexibilität muss einhergehen auch mit Frühzeitigkeit. Also je früher ich die Krise erkenne, und das ist ja in beide Richtungen gespielt, also in Richtung der Unternehmen sowie auch der Finanzierer, aber beide müssten das ja sehr, sehr viel frühzeitiger erkennen, als es oft dann tatsächlich am Ende der Fall ist. Ja.
Hat das dann wieder was damit zu tun, was Christian sagte, dass das Scheitern mit einem Stigma behaftet ist und deswegen die Unternehmer im Zweifel immer erst zu spät zugeben, dass sie Probleme haben?
Ja.
Weil die werden es ja doch am frühesten sehen.
Also die sehen das am frühesten beziehungsweise spüren es. Und der Finanzierer, der sich ja regelmäßig reporten lässt, sieht es, müsste es eigentlich zeitgleich sehen, nicht? Also es sei denn, die Zahlen sehen besser aus als die Realität. Aber ich glaube schon, dass das der ein oder andere nur deswegen vielleicht auch beschönigt, weil er nicht dieses Stigma erfahren möchte. Ich kann nur sagen, wenn wir früher auf der Structured Finance unseren Stand hatten und dann da Finanzierung in Sondersituationen groß als Motto auf unseren Plakaten da war, das ist für die meisten Unternehmer, das sind ja vor allen Dingen Unternehmer, die da rumlaufen, eher ein Punkt, an dem Stand mal ganz schnell vorbeizulaufen. Ja? Da möchte man nicht gesehen werden. Wenn da nach dem Motto, wenn ich da stehe, habe ich irgendwie eine Sondersituation, damit möchte ich nicht zusammengebracht werden. Also das ist sicherlich extrem hilfreich, wenn man da im Rahmen dieser Kulturentwicklung auch ganz klar sagt, ja, das ist part of the game. Das hat jeder Unternehmer, hat gute, schlechte Zeiten. Und wenn er in der schlechten Zeit rechtzeitig mit all denen, die ihm helfen könnten, Kontakt aufnimmt, dann ist es eine hohe Chance, dann auch aus der schlechten wieder in die gute Zeit zu kommen. Also es geht nie nur in eine Richtung.
Jetzt ist das Argument, glaube ich, sehr verständlich. Je früher, desto besser kann geholfen werden. Das verlangt aber in der aktuellen Kultur, wie wir sie haben, den Beteiligten eine ganze Menge ab. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu institutionalisieren, Christian? Dass wir vielleicht, ich meine, wir haben eigentlich ja, würde ich sagen, genug Regulatorik in der Sanierung. Aber gibt es da vielleicht was wirklich Hilfreiches, wo wir sagen, also da haben wir eigentlich einen Mechanismus, den wir etablieren können, damit das nicht mehr durchrutscht? Bis in die Phase, wo dann nichts mehr zu machen ist, was wir aktuell ja auch von vielen Beratern hören, dass die Fälle, die sie auf den Tisch kriegen, eigentlich nicht mehr rettbar sind.
Also ich glaube, da etwas zu institutionalisieren, das sehe ich weniger. Es ist eher, ich sag mal, und das ist, glaube ich, eigentlich der Begriff Kultur wieder der richtige, nämlich auch bei den Unternehmern eine Kultur auch, ja, salonfähig zu machen, wo man sagt, ja, jetzt habe ich Schwierigkeiten und dann spreche ich drüber oder ich drohe zu scheitern und dann spreche ich drüber. Das würde nämlich dann bedingen, dass ich sehr viel früher, oder es würde dann mit sich bringen, dass ich sehr viel früher über die Krisensymptome spreche und viel mehr Möglichkeiten habe, diese zu bewältigen. Ich sage aber auch ganz offen, woher kommt denn dieses Stigma? Das Stigma kommt natürlich, bei uns gilt immer noch jemand, der mal gescheitert ist, als wirklich, ja, gescheiterte Persönlichkeit auch mit. Das ist nicht gut. Das andere ist aber, dass wenn ich gerade, und jetzt gucke ich, ich sag mal, auf die Finanzierer eines Unternehmens, das sind für mich Banken, das sind aber für mich auch ganz wichtig, auch Warenkreditversicherer, wo ich auch die Akzeptanz haben muss, dass wenn ich ein Problem adressiere, dass alle bereit sind, an der Lösung der Situation zu arbeiten und sie nicht verschärfen.
Jetzt geht es ja in der Sanierung, das wissen wir alle, auch ganz viel um Geschwindigkeit. Und nichtsdestotrotz wird als allererstes immer in irgendeiner Form ein Gutachten gemacht. Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Frage erstmal vielleicht nicht an Christian, sondern an dich, Karl, weil Christian schreibt ja auch und verdient vermutlich ganz gutes Geld damit. Ist das immer sinnvoll und verzögert das nicht an vielen Stellen noch einfach das Handeln?
Also ich kann in erster Linie sagen, dass wir mit Christian und Adalhold sehr, sehr erfolgreich in vielen Situationen zusammenarbeiten. Und wir sind ja klassischerweise ein Finanzierer, wenn tatsächlich es schnell gehen muss. Also das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt, wir sind in der Lage zu finanzieren, auch wenn so ein Gutachten zum Teil noch in der Erstellung sich befindet. Ja, es gibt schon Möglichkeiten, das zusammenzuführen. Und es gibt nicht nur das eine oder das andere. Grundsätzlich glaube ich, Sebastian, dass wir, je nachdem, wie umfangreich das Gutachten ist, was da geschrieben wird und wie oft das dann auch noch überarbeitet und angepasst werden muss, teilweise Unternehmenskrisen, sogar die rechtzeitig adressiert wurden, in dieser Krise zu verschärfen drohen. Ja, weil sich das der Prozess so unglaublich lange hinzieht und natürlich auch extrem viel Geld kostet, dass das Unternehmen sich nicht unbedingt danach in einer sehr viel besseren Ausgangssituation befindet, obwohl dann ein Ergebnis vorliegt, gemäß Gutachten, als vorher. Ja, also auch da ist sicherlich mit Vorsicht zu walten und muss man gucken, dass sich so ein Prozess nicht zu sehr verselbstständigt durch die involvierten Parteien, die Anwälte, die Berater, wer da eben entsprechend nicht nur auch was Gutes will, sondern vielleicht eben auch mit verdienen will. Und da sind auch in solchen Situationen sicherlich, aber erfind das mal, unabhängige Moderatoren extrem wichtig, die drauf gucken könnten und sagen, okay, das ist jetzt einfach mal over the top, das brauchen wir nicht. Und das ist hier besonders wichtig, ja, die da entsprechenden Hut aufhaben. Ja. Und das ist natürlich dann im Rahmen einer Insolvenz sicherlich eher der Fall. Da gibt es immer einen, der einen Hut auf hat. Aber im Vorfeld der vorinsolvenzlichen Sanierung hängt das, glaube ich, extrem von den beteiligten Parteien ab.
So, Christian, jetzt darfst du natürlich gerne das Gutachtenwesen verteidigen. Vielleicht erzählst du uns auch mal ein bisschen, in welchen Fällen ist das wirklich sinnvoll und wo dient es dann mehr dem Cover Your Ass diverser Beteiligten und verzögert tatsächlich, so wie Karl das ja auch beklagt.
Ich möchte das Gutachten ein bisschen anders einordnen. Dass das am Ende des Tages benötigt wird, damit zum Beispiel auch Finanzierungspartner Entscheidungen auf Basis des geltenden gesetzlichen Rahmens oder der Regeln treffen können, das ist das eine. Das ist aber etwas, wo ich sage, das darf nicht am Tag 1 im Fokus stehen, sondern im Endeffekt steht im Fokus, ich muss tiefgehend die Krise analysieren und ich muss unmittelbar aus einer, ich sag mal, Gutachtenbeauftragung, ob das unser Haus ist oder auch viele, viele andere Berater, die genau auch so agieren, nämlich, dass die den Tag, an dem sie dann eine Gutachtenbeauftragung bekommen, verstehen als den Tag, an dem sie handeln müssen und auch schon umsetzen müssen. Ich mache 2, 3 Beispiele. Das erste, was ich mir anschauen muss, ist das Unternehmen noch zahlungsfähig, ist es überschuldet und wenn Insolvenzgründe vorliegen könnten, dann muss ich die unmittelbar beseitigen. Das steht gemäß IDW S6, so auch in den Regularien des IDW und das heißt, da muss ich unmittelbar handeln. Parallel muss ich auch verstehen, wo ist das Problem und die Probleme direkt adressieren. Und nachher, ganz am Ende, da baue ich das in ein Gutachten ein, was am Ende des Tages dann eine Entscheidungsvorlage, eine Entscheidungsgrundlage wird für die beteiligten Stakeholder. Ich nehme jetzt ganz bewusst nicht nur die Finanzierungspartner, sondern das sind auch Entscheidungsgrundlagen für andere Gesellschafter, vielleicht sogar Arbeitnehmervertretungen etc. Ich glaube, das Wichtige ist, das Gutachten muss verstanden werden als ein Prozess. Und der startet unmittelbar mit Verstehen und Handeln und endet mit Dokumentation und Entscheidungen. Und wenn ich dazwischen Geld brauche zum Beispiel, dann schafft mir ja gerade dieses Gutachten auch die Möglichkeit, gerade für die Finanzierungspartner, zum Beispiel eine Brückenfinanzierung zu geben, die auch in diesem Fall dann rechtlich zulässig ist. Also für mich ist das Gutachten ein, vielleicht nennen wir es ein Enabler, in einem Prozess mit allen beteiligten Stakeholdern eine Lösung zu finden. Und von daher, ja, ich schreibe solche Gutachten. Sie sind in der Frage, in welchem Format, in welcher Ausprägung, wie viele Seiten sind das? Da muss ich schauen, was ist der Situation angemessen. Das Allerwichtigste ist, aber ich kann nicht anfangen, ein Gutachten zu schreiben und schaue auf, ich sag mal, nachher den Bericht, sondern ich muss schauen, dass ich von Anfang an die richtigen Dinge in den Fokus rücke.
Ja, Christian, wenn ich da kurz sage, ich bin völlig bei dir, dass man muss ja eine professionelle Bestandsaufnahme haben. Das ist ohne das geht es nicht. Ne? Aber ich glaube, das, was du auch am Schluss sagtest, da gibt es verschiedenste Qualitäten und verschiedensten Umfang. Und was da auch mit zu einer Kultur gehört, ist eben vielleicht auch etwas verloren gegangen, dass diese Ausuferung von möglichen Haftungsfällen, ja, die führt natürlich dazu, dass was Bastian auch mit Cover Your Ass, da verlierst du teilweise einfach den Bezug zu eigentlich dem kranken Unternehmen und schreibst ausufernd irgendwelche Texte zu Möglichkeiten völlig unrealistischer Natur, um noch weiter irgendwie sich abzusichern, dass nichts dir ansatzweise auf die Füße fallen könnte, weil es eben leider auch oft genug dann zu solchen Inanspruchnahmen kommt. Also diese sich gegenseitig dann auch angehen in dem Kreis der Sanierer, aus welcher Warte auch immer, das ist manchmal eben auch etwas kulturlos, nicht? Und führt dazu, dass das dann auch vielleicht etwas das Ziel verfehlt.
Haben wir da vielleicht auch rechtlich noch ein paar Herausforderungen? Ich meine, wir haben ja nun Sanierungsregime geschaffen in den vergangenen 15 Jahren, die sich grundsätzlich, glaube ich, auch bewährt haben. Aber diese Haftungsthematik, Christian, die Karl angesprochen hat, wird dich ja in irgendeiner Form auch betreffen, betrifft viele Beteiligten. Sind wir da übers Ziel hinausgeschossen? Muss man Menschen, die ins Risiko gehen, vielleicht auch etwas aus dem Risiko nehmen?
Ja, also ein Sanierungsprozess ohne, ich sag mal, Risiken für einzelne Beteiligte wird es ja nie geben. Und wenn eine Sanierung angeht, mit dem Ansatz, möglichst jegliches Risiko zu vermeiden, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, da sind wir aber jetzt ganz, ganz schnell dann auch bei wieder dem Thema Sanierungskultur. Und wir haben eben das schon mal benannt, so als Moderator. Da muss es jemanden geben, der bereit ist, auch in eine moderierende Rolle, aber auch in eine führende Rolle zu gehen. So, das heißt, ein Sanierungsprozess braucht von Anfang an einen stringenten Weg nach vorne. Wenn es natürlich nur Beteiligte gibt, die sagen, ich will aber nicht mit einem Risiko da reingehen, dann wird das nicht funktionieren. Aber ich bin nicht dabei, dass wir dafür irgendwas institutionalisieren müssen, sondern es gibt genug, aus meiner Sicht, Regelwerke oder auch Mechanismen, die wir nutzen können, um den Leuten, die bereit sind, da, ich sag mal, Führung zu übernehmen, sich zu beteiligen, auch die Möglichkeit zu geben, dass sie nicht im Risiko landen.
Hast du denn, Karl, in deiner Praxis die Rolle eines wirklichen Sanierungsmoderators schon mal erlebt?
Doch, das habe ich absolut wahrgenommen. Und auch können wir über einen Fall ganz konkret, also mit Christian Krause in dem Fall Gigaset zum Beispiel, da haben wir einen hervorragend durchstrukturierten und sehr konstruktiven Prozess erlebt, wo ausgesprochen gut kommuniziert wurde, rechtzeitig. Und am Ende auch das Ding erfolgreich saniert, restrukturiert und übertragen wurde. Das gibt es schon. Das ist jetzt hier nicht abgesprochen in keinster Weise, aber das habe ich auch auf anderer Seite schon erlebt. Das gibt es. Und kommt immer extrem auf die beteiligten Parteien und natürlich auch die Qualität an. Ja.
Ich nehme mal das Beispiel gerne gerade auf, was Karl gerade gemacht hat, weil das eigentlich ein schönes Beispiel ist, weil ich glaube, wenn man heute den Namen Gigaset hört, dann denkt man sofort an die alte Festnetztelefonie. Da wird vor 2-3 Jahren wahrscheinlich doch jeder gesagt haben, das hat doch keine Zukunft. So, das Unternehmen kann viel, viel mehr. Dort ist eine Sanierung umgesetzt worden über alle Stufen eines Sanierungsprozesses. Das heißt, über ein Sanierungsgutachten, was aufgestellt worden ist, mit neuen Finanzierungsmöglichkeiten, am Ende des Tages aber über ein Insolvenzverfahren, auch in Eigenverwaltung, mit der Nutzung sämtlicher Sanierungsmöglichkeiten in der Insolvenz und nachher einer übertragenen Sanierung auf einen strategischen Partner, der genau dieses Unternehmen auch in Deutschland am Standort in Bocholt heute fortführt und wieder ausbaut. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Und das Beispiel ist deshalb so schön, weil man nicht Angst haben muss vor, man probiert Dinge aus und sie scheitern, sondern wenn sie scheitern, muss man halt darüber nachgedacht haben, okay, wie kann es dann weitergehen? In diesem Fall waren Insolvenzverfahren nachher unumgänglich. Aber auch das hat befreiende Wirkung für das Unternehmen gehabt, weil Dinge, die bereits, ich sag mal, ausgearbeitet und in Umsetzung gebracht worden sind, einfach schlichtweg unter dann den Nutzung der insolvenzrechtlichen Regelungen dann realisiert werden konnten. Ist eigentlich ein schönes Beispiel und zeigt eigentlich auch nochmal, selbst mit solchen Technologien, einem solchen Unternehmen kann es in Deutschland weitergehen.
In all diesen Fällen sind immer die Berater oder zumindest die Sanierungsexperten ganz vorne mit dabei und letzten Endes auch am Zuge. Die Probleme entstehen aber ja im Unternehmen und zwar unter der Führung von Managern, die in ihrem Studium ganz viele Dinge lernen, aber ganz wenig Restrukturierung. Sollte man das ändern? Also kann man tatsächlich Restrukturierung beigebracht bekommen oder muss man sie durchlaufen, um zu wissen, wie das geht?
Beides. Also auch ich habe ja ein Studium der BWL absolviert, habe da eigentlich von Krise gar nichts gehört, hatte allerdings, ich sag mal, einen Professor, der ganz am Anfang sagte, Grundgesetz der BWL war für ihn E größer A, also die Einnahmen größer Ausgaben, die Einzahlungen größer der Auszahlungen. Letzteres darf sich mal ändern, dann investiere ich. Aber am Ende des Tages dieses Grundgesetz, das ist eigentlich wunderbar genannt gewesen, als wenn sich das mal verändert, dann geht es in die Krise und ich muss diesen Ausgleich wieder herstellen. Und insofern würde ich mir das wünschen, dass das in der Ausbildung schon mehr Platz bekommen könnte. Das ist aber dann ehrlicherweise trotzdem etwas, was man auch erstmal erlebt haben muss, um genau zu wissen, wie man damit umgeht.
Karl-Christian hat eben zum Thema Sanierung mal tief in die Grundsatzkiste der Betriebswirtschaftslehre gegriffen. Wenn wir mal dein Themenfeld uns nochmal vornehmen, die Finanzierung, dann muss man sagen, da wo Geldverleihen herkommt, gab es eigentlich auch immer irgendeine Art von Pfand oder Sicherheit. Das ist dein Geschäft. Wir sprechen auch viel darüber, dass gerade in den Fällen, wo es schwierig wird zu finanzieren, wo die Banken zurückhaltender werden, das Thema Sicherheit an Bedeutung gewinnt. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen einordnen. Für dich Brot- und Buttergeschäft künftig noch wichtiger und welche Rolle kann das Thema Sicherheiten in Restrukturierung tatsächlich übernehmen?
Sicherheiten waren immer für Banken ein Kernelement ihrer Finanzierungskultur und darauf hat man abgestellt. Das ist durch die zunehmende Regulatorik und den immer verschärfteren Blick auf Cashflow und Ratingkriterien zunehmend in den Hintergrund getreten. Das heißt, eine Bank ist einfach fast, es ist ihr verboten, in einer Situation Darlehen auszureichen, die eben vom Cashflow und der Bonität eine rote Ampel aufzeigt, obwohl das Unternehmen über werthaltige Sicherheiten verfügt. Ja, da gibt sicherlich einen gewissen Spielraum noch, ja, aber es ist eine Mischung aus nicht können und nicht dürfen, bei dem einen oder anderen vielleicht auch nicht wollen, aber es ist vor allen Dingen wirklich vorgegeben. So, und die Thematik, dass wir das können, liegt daran, dass wir nicht Bank sind. Also wir sind alternativer Finanzierer mit dem Obermotto Banken und bonitätsunabhängig. Von daher haben wir uns auf ein Bereich Gesetz, der sicherlich mit Gründung noch auch von den Banken mehr bedient wurde, aber zunehmend in den letzten 19 Jahren zu einem Bereich wurde, Asset-Based Finance, wo sich Banken zurückziehen, wenn eben die Voraussetzungen, Cashflow, Bonität, Rating nicht mehr erfüllt sind. So, und das ist im Angelsächsischen längst etabliert. Da gibt es im amerikanischen große Anbieter von solchen Finanzierungsansätzen. Und in dem europäischen Umfeld ist das weiterhin noch in den Kinderschuhen, würde ich fast sagen. Ja. Und wir sind ja gestartet mit als Leasinggesellschaft mit dem Thema Sell und Leaseback von ganzen Maschinenparks, die wir dann ankaufen und zurückvermieten, verleasen. Das hat nichts mit Pfand zu tun. Das ist ein normales Leasing. Oder auch zurückverkaufen, dann ist es ein Mietkauf. Was wir jetzt seit ein paar Jahren on top machen, um auch andere Assetklassen zu bedienen, sind dann kurzfristige Darlehen, die wir ausreichen und die wir dann besichern lassen über Grundschulden oder über Raumsicherungsübereignung oder auch tatsächlich dann über Verpfändung. Ja, das vergrößert das Asset-Spektrum, sodass man eben tatsächlich deswegen auch dieser, also ich bin weit entfernt, der Jakob Fugger der Neuzeit zu sein, aber das ist eben eigentlich der klassische Fuggersche Ansatz, Kredit gegen Sicherheiten. Nicht? Und das da sind erstaunlicherweise auch eine Menge Sicherheiten bei Unternehmen noch frei, weil sich die Banken dann auch nicht draufgesetzt haben, weil sie von vornherein wussten, ich kann damit nichts anfangen. Ja, selbst wenn sie zum Beispiel einen Maschinenpark in der Raumsicherungsübereignung haben, wird der in der Bankenwelt so niedrig angesetzt mit dem Sicherheitenwert, dass wir es oft erleben, dass dann in diesen Situationen ja auch die Banken konstruktiv sind und sagen, wir wollen das Unternehmen jetzt nicht über die Klippe stoßen. Wir können halt aus bestimmten Vorgaben heraus momentan uns nicht weiter engagieren. Aber wir sind bereit, diese Sicherheit in den Ring zu werfen, ja, und dann kann ein Dritter daraus Fresh Money zuführen. Also da gibt schon auch zum Teil konstruktive Zusammenarbeit.
Christian, wie nutzt ihr diese Finanzierungsinstrumente in der Restrukturierung und könntet ihr noch besser restrukturieren, wenn es mehr Anbieter wie Karl gäbe?
Ja, also das, was Karl anbietet, ist in der Restrukturierung oftmals wirklich so ein kleiner Gamechanger, weil man plötzlich dann doch Finanzierungsvolumina heben kann in der Situation, wo die Banken sich eben nicht bewegen können. Von daher, da muss man immer genau gucken, was ist an Assets da, ist das finanzierungsfähig? Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Element zur Ergänzung der bestehenden oder auch für mich oder aus meiner Sicht immer in unserer unternehmerischen Kultur vorhandenen Bankenfinanzierung. Die wird es immer geben. Ob das Sparkassen, Volksbanken oder die Geschäftsbanken sind. Das wird es immer geben. Aber eine gute Beimischung über diese Asset-based Finanzierungen definitiv und hilft und kann wirklich der Gamechanger in einzelnen Situationen sein. Genauso kann ein Gamechanger sein, dass es Finanzierungsparteien gibt, die, ich sag mal, so ähnlich agieren wie Karl, aber oder auch wie eine Bank, sich eher dann, ich sag mal, so Debt Fund nennen, die halt mit einer ganz anderen Geschwindigkeit und Flexibilität in der Situation agieren können. Auch das ist eine Beimischung, die ich als sehr positiv sehe für die Auflösung von Sanierungssituationen. Was ich oftmals als Problem sehe, ist, wenn wir bei Sicherheiten oder Übersicherheiten sprechen, dass die Banken, selbst wenn sie die Sicherheiten nicht für, ich sag mal, ihre grundlegende Entscheidung so heranziehen, wie sie es früher gemacht haben, weil sie eher auf Cashflows gucken etc., wollen sie aber doch dennoch alle Sicherheiten haben. Und das ist dann etwas, wo man dann halt auch als Berater rein muss und sagen muss, nee, das macht an der Stelle keinen Sinn, die Sicherheiten strukturieren wir anders. Aber ansonsten in den Sanierungssituationen, ich denke, Karl, da wirst du mir beipflichten, gucken die Banken schon immer, selbst wenn es für ihre Bewertung nicht im Fokus steht, möglichst viele Sicherheiten zu haben.
Aufgeben tut ungern jemand etwas, das stimmt. Aber auch da ist, wie so oft, es hängt sehr davon ab, wer mit am Tisch sitzt und wie konstruktiv sich der ein oder andere verhält. Nicht? Also du erlebst es so oft, Christian, dass da 4, 5 Banken gleichzeitig am Tisch sitzen und du hast 3, 4, mit denen man wunderbar verhandeln kann und sehr, sehr zielstrebig und konstruktiv. Und du hast aber dann eben den berühmten Störer am Tisch, der sich verweigert. Nicht? Also deswegen, es ist sehr einzelfallabhängig, aber es ist auf jeden Fall so, dass dieses bunte Spektrum an Finanzierern zunehmend wichtig wird und dass dann derjenige, der berät, in welcher Rolle auch immer, möglichst frühzeitig alle die mit an den Tisch holt. Eben einem Asset-Finanzierer auch wunderbar einen Minority-Private-Equity-Shareholder werden. Das kann ein Mezzanin-Geber sein. Ein Debtfonds kann absolut hilfreich sein, aber meistens erst bei Umsatzgrößen, die nicht in dem typisch mittelständischen Umfeld sich bewegen, wie wir es betreuen. Und wir bewegen uns bis 500 Millionen Umsatz und Ticketgrößen bis 20 Millionen. Da gibt es viele Debtfonds, die stehen erst auf, wenn es um 50 Millionen plus geht.
Wenn wir das Ganze jetzt vielleicht nochmal wieder eine Ebene höher hängen, dann haben wir uns ja gefragt, ob wir eine neue Sanierungskultur brauchen. Und wir haben in den vergangenen Minuten dafür auch eine ganze Menge Elemente zusammengetragen. Vielleicht zum Abschluss nochmal, Karl, du zuerst. Laufen wir denn da gerade in die richtige Richtung? Also gibt's Hoffnung, dass wir diese neue Sanierungskultur, die du dir wünschst, auch erreichen?
Ja, das finde ich. Also es gibt zunehmend Partner in dem ganzen Sanierungs-Restro-Bereich, die auch nicht müde werden, dafür zu plädieren, dass wir insgesamt offener werden müssen, transparenter kommunizieren und uns an einen runden Tisch in Anführungsstrichen setzen, um so eine Sanierungskultur, die einfach sehr viel breiter aufgestellt sein muss, dann auch zu leben und da auch tatsächlich nach dem Motto leben, leben und leben lassen. Man muss auch Jönne können, nicht immer nur an sich zu denken, sondern zu sagen, okay, Fokus ist, dass das Unternehmen irgendwie saniert wird. Und wenn ich nur das kann und der kann das, dann lass den mit an den Tisch nehmen. Nicht? Das ist so ein Grundsatz, der insgesamt da sich schon bei vielen immer mehr den Weg bahnt.
Christian, du bist von Haus aus Optimist, hast du gesagt. Von daher wirst du uns jetzt vielleicht nicht in die Suppe spucken, aber wie siehst du es? Sind wir da auf einem guten Wege?
Ja, ich bin ja Optimist und zuversichtlich und insofern ja, natürlich. Ich glaube, was wirklich ganz wichtig ist und ob das die damalige Sanierungskultur oder die heutige Sanierungskultur ist, das ist für mich ein offener Umgang mit der jeweiligen Unternehmenskrise, also in welcher Situation stecke ich die da wirklich und ergänzend, welche, nennen wir sie Stakeholder, hab ich, wer spielt mit, wer spielt nach welchen Regeln. Und dieses Verständnis zu bündeln in, ich sag mal, einer Institution, nennen wir ihn Sanierungsmoderator, Sanierungsberater, das kann auch mal von den Banken übernommen werden, diese Rolle. Aber von Anfang an zu wissen, wer spielt nach welchen Regeln und wie kann ich ich nenne es mal Korsett für das Unternehmen, eine zielführende Sanierung umsetzen. Und für die zielführende Sanierung brauche ich dann ordnungspolitisch einen Rahmen, den muss unsere Politik geben, wo ich in Deutschland wieder unternehmerisch erfolgreich sein kann. Das ist das, was ich mir wünsche.
Das ist doch eine wirklich schöne Zusammenfassung und damit auch ein sehr gelungenes Schlusswort für ein sehr gelungenes Gespräch, wie ich finde. Also ich glaube, es ist uns tatsächlich geglückt, die alte Welt zu charakterisieren, zu beschreiben, wie die neue Welt aussehen sollte. Und am Schluss hat es sogar noch geklappt, ein bisschen Optimismus zu versprühen, dass wir die tatsächlich auch erreichen können. Dafür sage ich euch ganz herzlichen Dank. Allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com